Hallo und herzlich willkommen zum letzten Podcast vor der Winterpause des Humanistischen Pressedienstes. Redaktion Elke Schäfer. Am Mikrofon Raphael Kübler und Katharina Mikada. Wir haben heute folgende Themen: Männer mit Kopftüchern, verfassungsgemäße Ladenöffnungszeiten und Antworten der Wissenschaft.
Teheran. Majid Tavakoli hat am 7. Dezember 2009 an der Universität Amir Kabir eine flammende Rede gegen das islamische Regime gehalten. Er wurde festgenommen. Das islamische Regime veröffentlichte später sein Foto mit einem Kopftuch und schwarzem Chador. Sie berichteten, Majid habe vor lauter Angst Frauenkleider angehabt und habe flüchten wollen. Dieses gestellte Foto, welches im Gefängnis gemacht wurde, war der Versuch, Majid zu erniedrigen und dabei zugleich die Studentenbewegung im Iran zu attackieren. An allen Universitäten herrschen Unruhen. Beinahe täglich finden Demonstrationen und Treffen statt, bei denen die Studenten ihrem Unmut gegen Ahmadinejad Luft machen. Niemand kann derzeit an irgendeiner Universität des Landes für das islamische Regime reden. Frauenkleider anziehen und weglaufen, das gilt als fundamentale Erniedrigung und als größter Angriff gegen einen Mann. Aber einige haben auf diesen Angriff sehr bemerkenswert reagiert. Junge Studenten haben eine Kampagne mit dem Slogan »Wir sind alle Majid« begonnen. Sie haben einen kleinen Film mit Männern, die verschiedene Kopftuchmodelle tragen, auf YouTube veröffentlicht. Mit dieser Aktion, die auch in anderen Ländern aufgegriffen wurde, ist eine Bewegung gestartet, die Tabus bricht und sehr modern ist. Die Fotos zeigen zugleich, dass Frauenkleider aus der Sicht von Islamisten eine Erniedrigung darstellen. Allein durch die Tatsache, dass Männer Kopftücher tragen, machen sie sich darüber lustig und greifen die Heiligkeit dieses Symbols der islamischen Bewegung wie auch den politischen Islam an. Tausende haben diese Aktion mittlerweile angeschaut. Diese Aktion ist eine außergewöhnliche Antwort einer modernen und säkularen Bewegung gegen die islamische Macho-Kultur, die mit Humor sehr viel erreichen kann.
Berlin. Der Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften e.V. hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 01.12.2009 über die Verfassungsbeschwerden der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und des Erzbistums Berlin der römisch-katholischen Kirche kritisch zur Kenntnis genommen. Das Bundesverfassungsgericht hatte dem DFW die Gelegenheit gegeben, sich zu den Verfassungsbeschwerden gegen das Berliner Ladenöffnungsgesetz vom 14.11.2006 zu äußern. Im Kern ging es dabei um Ladenöffnungen an Sonntagen und staatlich anerkannten kirchlichen Feiertagen, sowie um deren teilweise Verfassungswidrigkeit aufgrund des Grundgesetzes. Der DFW sah keine verfassungswidrigen Regelungen im Berliner Ladenöffnungsgesetz, das nämlich den gegenwärtigen modernen Lebensbedingungen und Gewohnheiten durchaus Rechnung trägt. Die Verfassungsbeschwerden wurden nun auch zum Teil abgelehnt. In seiner Stellungnahme vom April 2008 nahm der DFW die Position ein, dass kirchliche Feiertage oder bestimmte Sonntage aufgrund kirchlicher Prägung kein Zulassungs- oder Ablehnungsgrund für die freie Betätigung des Handels und des individuellen Konsums werden dürften. Im Übrigen sei ein Drittel der deutschen Bevölkerung kirchlich nicht gebunden. Der Staat ist Heimat aller Staatsbürger und zu weltanschaulicher Neutralität verpflichtet. Damit könne es keine Privilegien für bestimmte Bekenntnisse und Ausgrenzung Andersgläubiger geben. Das Ladenöffnungsgesetz Berlins schränke die verfassungsgemäßen Grundrechte des Individuums nicht ein. Der besonderen Bedeutung der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen wird in der Regel entsprochen. Die im Ladenöffnungsgesetz geregelten Ausnahmen bestätigen die Regel und nehmen die heute innerhalb der Europäischen Union üblichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und das Konsumbedürfnis der Menschen zur Kenntnis, die sich seit 1919 wesentlich verändert haben. Der Berliner Landesgesetzgeber war diesem Anpassungsbedarf nachgekommen. Daher forderte der DFW, die Verfassungsbeschwerden der Kirchen abzuweisen. Sonntage und gesetzliche Feiertage mögen als freie Tage grundsätzlich Bestand haben, aber unabhängig von religiösen Begründungen. Ausnahmen sind angemessen zu ermöglichen. Der DFW übt am Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 1. Dezember 2009 zu den Ladenöffnungszeiten in Berlin aus staatsbürgerlicher Sicht Kritik, Da die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg und das Erzbistum Berlin teilweise Recht bekamen und an den Adventssonntagen die Berliner Läden künftig nicht mehr geöffnet sein dürfen. Das Bundesverfassungsgericht habe seine Kompetenz überschritten und praktische Politik, vor allem Wirtschafts- und Kirchenpolitik, betrieben. Die Auseinandersetzungen um das Berliner Ladenöffnungsgesetz sind ein wichtiges Zeichen für den unzureichenden Entwicklungsstand eines säkularen Staatsbewusstseins in Deutschland und für die Notwendigkeit weiterer Aufklärung.
Stuttgart. In der Januarausgabe von Bild der Wissenschaft, dem größten deutschsprachigen populären Wissenschaftsmagazin, ist die dreiteilige Titelgeschichte »Warum Menschen glauben« erschienen. Darin werden die neuesten Erkenntnisse zu den biologischen und sozialen Grundlagen der Religiosität zusammengefasst. Im ersten Teil geht es um neue Resultate der Hirnforschung, die erklären, was in den Köpfen religiöser, abergläubischer und religionsfreier Menschen vor sich geht. Der alltägliche religiöse Glaube beruht nicht auf speziellen Hirnaktivitäten, sondern vor allem auf den Netzwerken für die soziale und emotionale Informationsverarbeitung. Religiöse Aussagen haben wenig mit Vernunft zu tun, da sie in Hirnregionen verarbeitet werden, die für das emotionale Erleben zuständig sind. Der zweite Teil handelt von den kontroversen Diskussionen zur hypothetischen Evolution der Religiosität. Hat oder hatte sie einen Vorteil in der natürlichen oder sexuellen Selektion? Oder ist sie ein Nebenprodukt der sozialen Intelligenz oder aber eine rein soziokulturelle Prägung? Neue Daten und Argumente sprechen für die letztgenannten beiden Möglichkeiten. Und der dritte Teil fasst eine Vielzahl neuer soziologischer, psychologischer und anthropologischer Studien zusammen. Religiosität hänge danach hauptsächlich von der psychischen Verfassung und der Qualität der Gesellschaft ab. Ängstlichere Menschen neigen zu Autoritätsgläubigkeit und sind deshalb eher religiös. Und je ungerechter es in einer Gesellschaft zugehe, desto größer sei die Bedeutung der Religion. In den Artikeln kommen unter anderem auch mehrere Beirats- und Fördermitglieder der Giordano-Bruno-Stiftung zu Wort, wie der Psychiatrieprofessor Martin Brühne, der Soziobiologe Professor Eckhard Voland und der Bioethiker Edgar Dahl. Außerdem gibt es ein Interview mit dem HPD-Redakteur Andreas Müller.
Mastershausen. In einem offenen Brief an Bundespräsident Köhler hat die Giordano-Bruno-Stiftung die weltanschauliche Manipulation von Kindern kritisiert und vorgeschlagen, Kindern zuerst ein solides Grundwissen zu vermitteln, bevor man religiöse Vorstellungen an sie heranträgt. Anlass des Schreibens war ein Grußwort Köhlers, in dem es hieß, das Lesen der Bibel könne, wie er sagt, wertvoller Beitrag für die frühkindliche Erziehung sein. In dem Brief erklärt der Stiftungsvorstand, dass die Bibel auf Kinder eine desorientierende Wirkung habe. Denn sie vermittle falsche Ansichten über die Natur der Dinge sowie ethisch höchst problematische Anweisungen, die dem Stand unserer kulturellen Evolution nicht mehr entsprechen. Zwar könne die Bibel auch in einem aufklärerischen, humanen und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen kompatiblen Sinne gelesen werden, dies setze jedoch einiges Vorwissen voraus, das Kinder nicht haben. Sie seien daher nicht in der Lage, die an sie herangetragenen Glaubensaussagen zu hinterfragen. Die Stiftung schlägt vor, die Evolutionstheorie bereits in der Grundschule zu lehren. Die GBS verband ihr Schreiben an den Bundespräsidenten mit der Übersendung eines aufklärerischen Buchpakets. Damit kam die Stiftung der freundlichen Empfehlung des Internationalen Bundes der Konfessionslosen und Atheisten nach, der die Bevölkerung dazu aufgerufen hatte, dem Bundespräsidenten weihnachtliche Buchgeschenke zukommen zu lassen, damit er möglicherweise sein Urteil revidieren könne, dass die Bibel das wichtigste Buch sei. Im Weihnachtspaket enthalten waren unter anderem das Manifest des evolutionären Humanismus, Jenseits von Gut und Böse und die Kinderbücher Susi neunmal klug erklärt die Evolution sowie die Geschichte vom frechen Hund.
Zum Schluss wollen wir diese Woche an folgende prominente Persönlichkeiten erinnern. Heinrich Heine war deutscher Dichter. Er sagte einmal, das endliche Schicksal des Christentums ist also davon abhängig, ob wir dessen noch bedürfen. Friedrich Dürrenmatt war ein Schweizer Schriftsteller, Dramatiker und Maler. Er hatte zu Gott und Glauben ein eher distanziertes Verhältnis. Dürrenmatt glaubte nur an die Macht der Vernunft. Seine Figuren leben ohne Gott. Wilhelm Julius Förster war Astronom, Direktor der Berliner Sternwarte, Professor, Rektor der Berliner Universität. Er war Mitgründer der Urania und Gründungsmitglied der Deutschen Friedensgesellschaft. Er vertrat eine nicht-religiöse, humanistische Weltanschauung. Aziz Nesin war ein türkischer Pädagoge und Schriftsteller. Durch seine türkische Übersetzung Salman Rushdies satanischer Verse wurde er zum Hassobjekt islamischer Fundamentalisten. Wegen seiner Kritik an der Kurdenpolitik der türkischen Regierung drohte ihm die Staatsanwaltschaft mit der Todesstrafe. Als bekennender Atheist fand für ihn auf eigenen Wunsch keine islamische Trauerfeier statt. Er wurde auf dem Gelände des Kinderdorfes anonym beigesetzt.
Den nächsten Podcast des Humanistischen Pressedienstes hören Sie am 18. Januar 2010. Vielen Dank fürs Zuhören. Die vollständigen Texte sowie vieles mehr können Sie auf hpd.de nachlesen. Das Team des Humanistischen Pressedienstes wünscht Ihnen eine schöne Zeit und einen fröhlichen Jahreswechsel.